Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Kartoffelpüree, Kohl und tatsächlich auch Eis an alle möglichen Gerichte passt Muskatnuss. Und wenn Ihre Gedanken womöglich noch weit entfernt sind vom Mittagessen, Katharina Döbler und ich wollen Ihre Sinne schärfen für den Fluch der Muskatnuss. Guten Morgen, Frau Döbler.
Guten Morgen.
Der Fluch der Muskatnuss heißt das neue Buch von Amitav Ghosh, geboren in Kolkata in Indien, dem früheren Kalkutta. Und heute lebt Amitav Ghosh in New York und ist vor allem für seine Romane bekannt. Das neue Buch ist jetzt aber doch eher ein Sachbuch oder ein Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr. Frau Dublay, ist der Fluch der Muskatnuss vergleichbar mit dem Fluch des Goldes?
Ja, ich vermute auch mal, dass diese Titel, dass das daherkommt, weil Muskatnuss einmal früher, vor vielen hundert Jahren, ein unglaublich seltenes und unglaublich kostbares Handelsgut war. Überhaupt ein kostbares Gut, sagt man mal, bevor noch der Handel irgendwie jetzt ins Spiel kommt. Und die Muskatnuss wie die Nelke und andere wie Pfeffer zum Beispiel auch, ne, das alles hat mit dem Kolonialismus und mit dieser Monopolisierung der Handelswege sich über die Welt ausgebreitet und die Welt entscheidend geformt. Also wie auch das Gold natürlich.
Wie verortet Ghosh denn den Gewürzhandel im kolonialen Kontext?
Also das ist so ein bisschen wie sozusagen eine Unterwerfung einer wertvollen Pflanze unter die Verwertungslogik, sagen wir mal, des Westens, ne? Dieses westliche Denken, das aus allem, was da auf der Erde ist, möglichst viel Profit rausholen will. Und da beschreibt er eben die Geschichte der Banda-Inseln, also das sind Molukken-Inseln, ganz im Südosten Indonesiens. Und die waren ja irgendwann dann auch mal im 17. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts, unter holländischer Fuchtel, also die holländische Ostindien-Kompanie. Und die wollten auf die Muskatnuss und die Macis, also ihre Samenhülle, dieses wunderbare zarte Gewürz, da wollten sie ein Monopol errichten. Und die Einwohner von dort, die lebten die ganze Zeit schon in so einem Handelsnetz, in so einem sehr ausgewogenen Handelsnetz mit dem Osten und dem Norden von ihnen aus gesehen. Und dann kamen die Holländer und wollten ein Monopol. Und das konnten die Einheimischen nicht machen. Also es war, wären sie völlig abhängig gewesen. Und sie wurden dazu gezwungen. Und das Ganze gipfelte dann in einem Massaker 1621. Und dann hat der holländische Kommandant angefangen, praktisch die ganze Bevölkerung da entweder zu massakrieren oder zu vertreiben, wegzubringen.
Wenn es um 400 Jahre Weltgeschichte geht, dann geht es ja auch um unendlich viele Aspekte. Welche Aspekte sortiert Ghosh denn wie ein und welche lässt er außen vor?
Also ich habe nichts gefunden, was er außen vor lässt. Also wenn man lange drüber nachdenkt, dann irgendwann weiß man schon noch das ein oder andere Detail. Aber er ist wirklich dabei, die geopolitischen, die ökonomischen, die demografischen, auch sehr wichtig, die technologischen und nicht zu vergessen auch die spirituellen Aspekte des Ganzen aufzudröseln. Also das ist wirklich ein gigantisches Vorhaben. Da ist wirklich sozusagen the world in a nutshell. Also da lässt er nichts aus. Und es ist zum Beispiel auch so, dass er alles, was die extraktivistische Logik unterstützt hat und was sie dann auch ausgelöst hat, das bringt er rein. Also die Aufklärung zum Beispiel, ne, die Rationalisierung der Welt, die Taxonomie von Linné, die dann alle Pflanzen sozusagen klassifiziert. Und die Welt, das ist seine These, wird dadurch sozusagen zu etwas Totem erklärt. Und erst, da zitierte Ben Ehrenreich ein bekanntes Zitat, was auch irgendwie so eine ganze Weile schon rumgeht, erst wenn wir die Welt sozusagen für tot betrachtet haben, können wir sie endgültig auch vernichten. Also das ist so seine düstere Aussicht, die er da die er hat, also und aufschlüsselt.
Und welche Schlüsse zieht Ghosh aus all dem, auch für die Gegenwart?
Ja, er landet dann natürlich zwangsläufig, also nach all diesen vielen Ausflügen in die Ideengeschichte, bei der Pandemie, also bei der Covid-Pandemie, die ja auch in diesem Kontext verortet. Also der Mensch nimmt sich zu viel von der Natur, der Mensch stellt sich in den Mittelpunkt, das hat furchtbare Folgen. Und er zieht auch Schlüsse natürlich hin zum Klimawandel, das ist völlig klar, ne? Der Mensch hat die Erde überformt, also der westliche Mensch, muss man sagen, mit seiner Idee von Ausbeutung und Profitgenerierung mit Bodenschätzen. Und dann landet er bei der fossilen Energie, beim Klimawandel und sagt, das ist die Sackgasse. Das geht nicht weiter. Wir müssen den Nichtmenschen mehr Platz einräumen.
Stichwort Sackgasse, gibt es denn auch so etwas wie einen Ausweg?
Das ist wirklich sein Ausweg, ist, dass er, also auch sehr spirituell gedacht, anderen Kräften, die wir vielleicht nicht kennen, dass denen mehr Handlungsmacht gibt, aber eben auch die Nichtmenschen, das heißt wirklich Pflanzen, Tiere, auch Teile der Erde. Und die Erde selbst sieht er als, ja, eine Art Wesen an. Und das ist sein Ausweg und das ist ein bisschen, das sagt er auch selber, es ist vielleicht magisches Denken, aber es ist für ihn und vielleicht auch für uns LeserInnen doch so eine Art Hoffnung.
Katharina Dübler stellt Amitav Ghosh vor und Der Fluch der Muskatnuss, Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr. Die Übersetzung von Sigrid Ruschmeier ist bei Matthes und Salz erschienen mit knapp 340 Seiten und für knapp 30 €.